Clubcast, der erste FC Nürnberg Podcast. Von und mit Clubfans United.
Clubcast Folge 44. Bei mir zu Gast sind Florian Zenger und Alexander Endl. Hallo zusammen.
Hallo, grüß dich.
Servus.
Mein Name ist Stefan Helmer und unser letzter Clubcast liegt knapp 5 Wochen zurück. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Zum Beispiel auf die Auswärtsniederlage in Heidenheim gab es gleich mal eine Heimniederlage gegen Ingolstadt, die man zwar als unglücklich bezeichnen kann am Ende, aber nicht ganz unverdient, oder Florian?
Nee, also eigentlich gar nicht unverdient, weil man in der zweiten Halbzeit halt viel zu passiv war und dann sich irgendwann darauf beschränkt hat, zu denken, naja, Ingolstadt kommt ja auch nicht gefährlich vor das Tor, dann nehmen wir halt den Punkt mit. Und dann gab es halt den berühmten individuellen Fehler und dann gab es das 1:2 per Elfmeter und dann war es gar nicht unverdient, dass man da verloren hat.
Der Pass kam von Löwen auf Kirschbaum, der dann zum Elfmeter führte. Alexander, der Pass von Löwen war auch schon schlampig, oder? Wie weit? Also Kirschbaum kam da schon etwas in Bedrängnis, sagen wir es mal so.
Genau, und dann hat er natürlich, trotzdem kann er es natürlich klären. Er springt ihm einfach vom Fuß weg, das ist in dem Moment ein technischer Fehler. Ich würde ihn auch noch nicht mal jetzt bei Kirschbaum jetzt systemisch sehen, dass er der 20, 30 gleiche Bälle vorher auch gespielt. Aber es ist halt einfach so, wenn man unter Bedrängnis, und die haben ziemlich viel gepresst auch, wenn du da halt den Torwart immer anspielst, dann ist es halt immer ein Risiko. Also das ist von der Jugend bis zum Profifußball so. Dafür sind wir halt in der zweiten Liga, sonst wäre es jetzt irgendwie noch ein höherer Torwart mit höheren Beinen, dass halt dann mal Fehler passieren können. Deswegen sollte man diese Fehler dann vielleicht nicht unbedingt 5 Meter vom Tor provozieren. Deswegen verstand ich es da nicht ganz, warum man da in der Phase des Spiels immer noch versucht hat, hinten rumzuspielen und das spielerisch zu lösen. Da hätte ich die Pille einfach nach vorne gehauen.
Ja, es war auch seitdem das letzte Spiel von Thorsten Kirschbaum im Tor des ersten FCN. Seitdem ist Bredlo im Tor, unter anderem auch, weil sich Kirschbaum dann im Training verletzt hat am Knie. Ich weiß nicht, Florian, weißt du was Genaueres, wie es da aussieht
aktuell? War eigentlich nur als Knieprellung gemeldet, ist aber jetzt also schon das zweite Spiel in Folge, wo Kirschbaum nicht im Kader stand, sondern Johannes Greidel als Ersatztorwart. Ich weiß jetzt nichts Genaueres, es klang immer so in den Pressekonferenzen, als wäre es knapp, als könnte Kirschbaum eigentlich schon auf die Bank. Jetzt war es zweimal nicht der Fall. Schauen wir mal, jetzt ist ja noch ein bisschen mehr Regenerationszeit bis zum nächsten Spiel. Wahrscheinlich sitzt er dann wieder auf der Bank.
Ja, seitdem hat ja dann Bredlo immer gespielt. Alexander, du bist unser Torwart-Experte. Wie siehst du den Bredlo? Gibt es da große Unterschiede zu Kirschbaum oder wer ist besser, wer ist schlechter? Wie siehst du das?
Also ich bin jetzt wirklich nicht so, dass ich jetzt sage, ich versuche das Haar in der Suppe zu finden, aber ich finde, Bredlo hat genauso viele Fehler gemacht wie Kirschbaum. Also ich würde da aktuell jetzt mal ganz nüchtern mal sagen, nur die Leistungen vergleicht. Wir hatten viel Streuung beim Aufbauspiel, da waren auch bei Bredlo immer mal wieder ein Ball, der irgendwo nicht dahin ging, wo er eigentlich mal sein sollte. Wir haben auch gute Reaktionen auf den Linien gehabt von beiden. Also ich sehe sie leistungstechnisch auf einem ähnlichen Level. Was halt für Bredlo spricht, ist die Entwicklungsfähigkeit.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass es vielleicht gar nicht ungelegen kommt, dass Kirschbaum mal so einen Fehler gemacht hat und verletzt ist, weil sein Vertrag läuft 2018 aus. Wir wissen alle, er hat noch wahrscheinlich einen hochdotierten Vertrag, weil der noch aus der Zeit von Martin Bader stammt. War das vielleicht sogar sein letztes Spiel gegen Ingolstadt von Kirschbaum, Florian?
Nicht auszuschließen, wenn Fabian Bredlo sich jetzt nicht verletzt. Ich glaube, man muss manchmal auch auf so Kleinigkeiten schauen, wo die Leute gar nichts dafür können. Also der Club hat mit Bredlo im Tor von 5 Spielen 4 gewonnen und 1 unentschieden, 1 verloren. Mit Kirschbaum sieht's eben dann so aus, dass 5 Siege, 1 Unentschieden und 5 Niederlagen sind. Da kann der Kirschbaum wahrscheinlich gar nicht so viel dafür, aber die Bilanz ist einfach besser. Und wo ich schon ein bisschen anderer Meinung als Alex bin, ist dann, was jetzt das Pressing, die Pressing-Resistenz angeht, weil das Sandhausen hat ja auch ganz viel gepresst, auch früh gepresst, und da hat Bredlo eigentlich sehr souverän auch manchmal schwierige Bälle gespielt. Also das sah ich schon einen Unterschied. Und dann kann ich auch wiederum die Begründung von Michael Körner verstehen, der dann meint, ja, das hat halt dann auch Spielaufbaugründe gehabt, warum er den Torwartwechsel vollzogen hat und nicht nur das Verarbeiten des Fehlers.
Ja, wobei ich jetzt mal gleich wieder sagen muss, ich glaube, das ist natürlich auch viel der sehr subjektive Sichtweise. Also ich glaube einfach, du kannst nicht vergleichen zwischen Ingolstadt, anderes Kaliber an Qualität einfach auch, dass da presst als Sandhausen. Ne? Und deswegen, ich will da den Kirschbaum nicht immer, aber es ist halt einfach so, er hat auch nicht das Standing und das merkt man eben auch einfach an, der ist ein sensibler Torwart, das war das schon immer. Und er hat halt nie bisher in Nürnberg die Ruhe reinbekommen, die dich auch ganz anders agieren lässt. Und das merkst du bei Bredlo, der hat so eine Art von Selbstbewusstsein, der geht dann auch vor die Presse und fordert mal ein 0-0-Spiel ein und das nimmt dann auch jemand ab und jeder sagt, jawohl, wenn es der Kirschbaum gesagt hat, wir wollen mal 0-0 spielen, dann hat jeder im Hinterkopf gehabt, dann pass mal du selber auf. Das merkst du dann Torwart an. Und wenn er nicht dieses Standing hat, ich glaube, können, tun die aktuell genau das Gleiche. Aber es ist halt der Kopf, der ein bisschen damit spielt.
Also ich sehe es auch so wie der Alex, es ist sportlich, macht es überhaupt keinen Unterschied, ob der Kirschbaum oder Bredlo im Tor steht. Ich bin nur anderer Meinung als Michael Kölner, dass man sich halt auf einen Torwart festlegen sollte und dass man den nicht sagen muss, ihr müsst euch jede Woche im Training neu beweisen, wer die Nummer eins ist. Das nehme ich ihm auch nicht ganz ab. Ich glaube, vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, aber ich glaube, man sollte schon einen Stammtorhüter haben. Was mir aber auch aufgefallen ist, was die Spieleröffnung angeht, ist Bredlo eigentlich genauso aus meiner Sicht trantütig wie Kirschbaum. Es fällt mir in den Heimspielen immer sehr oft auf, wenn der Gegner aufs Tor schießt, der Torwart fängt den Ball und man will dann schnell umschalten und das Spiel schnell machen, dann rennen beide Torwarte immer los und versuchen, den Ball irgendwo hinzuwerfen und zögern dann so lange und dann ist eigentlich alles schon wieder verpufft.
Es liegt aber nicht am Torwart.
Meinst du, es liegt dann an den Mitspielern?
In beiden Fällen nicht. Ja.
Okay.
Da fehlt es einfach dann an der Aufteilung beim Rauslaufen. Das ist ganz oft der Sechser, der da falsch läuft oder nicht schnell genug läuft oder die Außenspieler. Also normalerweise muss dann entweder der Sechser sich kurz anbieten, dass man schnell rausspielt, so wie früher Schäfer-Galasek, oder du musst halt auf den Außen. Einer der Außen muss schnell laufen und dann muss der gezielte Abwurf oder Abschlag kommen. Da gab's ich glaube, gegen Kiel eine Szene, wo Bredlo das mal auch macht, mit wo er Sully in den Lauf spielt, aber da dann auch wenig raus passiert. Das gleiche gilt für Kirschbaum, der kurz davor, gegen Ingolstadt das gleiche mit Ishak macht, wo dann erst die Großchance von Ishak passiert und dann das Gegentor quasi fast im Gegenzug. Also die haben beide schon manchmal die Möglichkeiten, ist aber also dieses Schnellmachen würde ich sogar eher bei den Mitspielern verorten als beim Torwart, der ja dann doch eigentlich normalerweise, wenn er den Passweg hat oder den Wurfweg, den dann auch wählt.
Das ist die Frage, ja, genau, das sehe ich
ja auch so.
Aber es ist trotzdem eine interessante Geschichte auch bei Bredlo, ich weiß nicht, ob sie stimmt, ich habe sie nur gelesen, dass er immer die gleiche Story hatte. Der kam eigentlich immer zu jedem Verein, wo er, glaube ich, seit welcher Jugendstufe er immer kam, immer als zweiter Torwart und war immer ab Herbst Stammtorwart. Das muss wohl so eine gewisse Art von fast schon Regelmäßigkeit sein, dass man immer als Zweiten holt und er setzt sich immer durch. Und das ist natürlich eine gewisse Art von Qualität. Und ich glaube, der hat auch relativ viel gemacht im Sommer, hat auch trainiert auch nebenbei wohl recht viel. Und das zeigt natürlich Ehrgeiz. Und das ist natürlich auch, das glaube ich, das gefällt dem Kölner, glaube ich, aber auch. Ne? So jemand, der so will, ne? der so pushy ist und noch weiterkommen will in seiner persönlichen Entwicklung. Und das deckt natürlich eine Menge an. Ja, vielleicht haben wir kleineren Fehler hinzu. Ich glaube aber auch, dass das Zweite, was man auch sagen muss, ist, galt ja immer so diese eher eine Formel. Du solltest nicht ein junges Innenverteidiger oder junge Innenverteidiger mit einem jungen Torwart kombinieren, sondern immer mindestens ein bis zwei Erfahrene in diesem Dreier. Und das, glaube ich, war auch so ein bisschen Überlegung, solange der Mühl noch da war. Da hat man eigentlich lieber auch einen Kirschbaum mit noch mehr Erfahrung gehabt. Jetzt, wo jetzt Markreiter und Everton wieder da sind, dann kannst du dir auch einen jüngeren Torwart erlauben. Ich glaube, das spielt schon durchaus auch mit einer Rolle.
Punkt. Kann man so mitnehmen. Dann kommen wir zum Spiel Nürnberg gegen Kiel. Am Ende stand 2-2. War es die fehlende Erfahrung, dass man es am Ende nicht dann so einen 2-0 Vorsprung ab der 60. über die Zeit gebracht haben, Alex?
Ich glaube, das ist so eine typische Dynamik, die Fußball nimmt. Kiel ist gut drauf, ja, das Selbstbewusstsein, die haben wir ja auch lange in der Saison schon, dass du immer glaubst, dass du noch ein Tor machen kannst. Dann ab dem 2-0 hat Nürnberg das Gefühl, ein bisschen, man hat was viel zu verlieren, endlich mal das Heimspiel gewinnen, jeder hat es erwartet und du hast dieses 2-0 im Rücken. Und dann fällt das 2-1 und dann beginnt halt das Wackeln. Also ich sehe es nicht so ganz so dramatisch, dass man sagt, das ist jetzt gar nicht so eine Tendenz oder eine Entwicklung zu sehen. Das ist, wie gesagt, ich sage mal nur Dortmund gegen Schalke, das nimmt dann so eine Eigendynamik an, gerade wenn du klar führst, das passiert einfach. Und klar hätten wir das besser verteidigen können, ist doch klar, aber wie gesagt, auf welchem Niveau jammern wir aktuell?
Also ich fand's auch nach dem 2-0, fand ich, das war überhaupt nicht beruhigend. War ein ganz komisches Spiel irgendwie. Ich hatte da irgendwie kein gutes Gefühl. Ich habe gewusst, irgendwie hatte ich im Gefühl, Kiel macht hier noch was. Die haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, auch wenn es vielleicht in der Statistik eher ausgeglichen war. War immer mit Kiel zu rechnen da vorne. Ich weiß nicht, wie es dem Flo ging.
Ja, also wir haben uns ja kurz danach auch unterhalten. Also ich habe das, da habt ihr da sofort auch zugestimmt und gesagt, ich war auch immer etwas nervös. Das hat dann natürlich auch wiederum mit dem, was Alex sagt, zu tun, nämlich, dass die halt einfach einen Lauf haben und du ihnen viel zutraust und die auch halt dann auch mal einen Duxch rausnehmen können und dann den Seidel vorne reinstellen und der macht genauso weiter. Also das war schon immer das eine, und das andere ist halt dann doch, also ich glaube schon, dass ein bisschen was mit Reife zu tun hat, mit Erfahrung, und wir hatten halt schon die Erfahrungen gemacht in den Heimspielen, vorher gegen Ingolstadt, dann gegen Bielefeld oder gegen St. Pauli, dass halt so ein individueller Fehler hinten raus oder sonst irgendwas, dass uns das mal Punkte kostet, und dann haben wir halt einfach immer auch so ein bisschen Angst in den Knochen. Also gerade bei den Heimspielen habe ich schon das Gefühl, dass da immer noch so ein bisschen Angst mitschwingt. Das werden wir beim Sandhausen-Spiel, wenn wir drüber reden, ja auch nochmal wahrscheinlich drauf kommen. Und deshalb war ich nie so ganz sicher, und auch wenn dann eigentlich Kiel nur diese beiden Chancen hatte, war es jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ach, das ist auf jeden Fall durch.
Ja, ging mir auch so, ging mir absolut auch so. Aber Gott sei Dank hat man dann am Ende dann immerhin einen Punkt mitgenommen und hat das Spiel noch nicht verloren, was auch schon passiert ist in dieser Saison. Dann rutschen wir gleich weiter. Auswärtsspiel in Braunschweig, 2-3. Für mich so ein Spiel, so ein Entwicklungsfortschritt aus meiner Sicht, weil man, glaube ich, auch aus den Fehlern der Vorwochen gelernt hat. 1-0 geführt, 1-1 bekommen, dann Braunschweig in Schwung gekommen, hat nicht unverdient das 2-2 gemacht. Dann hat man schnell geantwortet, Gott sei Dank, mit dem 2-2 und hat eigentlich dann alles richtig gemacht, indem man sich gesagt hat, hey, ich wechsle zwei Defensive ein, bring Sepsi und Petrak und nimm den Punkt hier mit, und wenn vorne einer reinfällt, dann ist es auch okay, und so ist es dann auch passiert. Alexander, wie ging es dir da bei dem Spiel?
Ich hätte es nicht mehr gedacht, also ich dachte mir auch, das ist 2-2, das war es jetzt, können wir auch noch froh drüber sein, dass wir jetzt das nochmal gemacht haben, das 2-2. Aber auch da hat man wirklich gemerkt in dem Spiel, wie eng das Ganze und wie nah das war. Wir hatten ja auch genauso, hatte Braunschweig noch gute Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Wir haben halt diesmal den Punch gemacht, den Lucky Punch am Ende gemacht. Es liegt natürlich aber auch, sieht man aktuell, wo aktuell Braunschweig auch steht, wieder viel mit Kopfsache, Kleinigkeiten entscheiden. Das ist zwar so eine Binsenweise aktuell in der zweiten Liga, aber es ist halt so wahr. Ne? Die sind alles so eng, diese Spiele. Wir hätten den Braunschweig genauso gut verlieren können. Und aber wie gesagt, wir haben die Anlagen. Das haben wir letztes Mal im Podcast schon gesagt. Wir haben die Anlagen und wir haben den Willen, nach vorne zu spielen. Und das schafft es halt dann, dass wir auch nach einem 2-2 nochmal das 3-2 machen können. Aber du hast natürlich recht. Ich glaube, Sepsi war diesmal ein guter Schachzug, der dann doch als Linksverteidiger überraschend dann plötzlich eine Stabilität reingebracht.
Florian, pflichtest du mir bei, wenn ich sage, das war ein Entwicklungsschritt in dieser Saison, dieses Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja in der Analyse auch geschrieben. Ich fand auch, es war so ein bisschen das, was du angesprochen hast mit dem, es kommen jetzt halt nicht Fuchs und Teuchert oder so, sondern es kommen Petrak und Sepsi, es kommen halt die Erfahrenen. Es war auch schon so ein bisschen Entwicklungsschritt beim Trainer, glaube ich, der dann auch gesehen hat, naja, da muss man ein bisschen anders vorgehen. Das liegt sicherlich vielleicht auch am Auswärtsspiel, dass man sagt, da nimmt man jetzt die Punkte mit. Zum anderen war es aber auch durchaus ein Entwicklungsschritt, weil eben nochmal ein Rückstand gedreht, sich durchaus jetzt nicht, auch nicht, ich fand auch nicht, dass man sich mit dem Punkt da zufrieden gegeben hat, sondern tatsächlich noch weiter ein bisschen nach vorne gespielt habe, ohne zu weit aufzumachen. Da hatte dann Ishak natürlich, also das Tor ist natürlich auch Wahnsinn. Also das unterschätzt man total, wenn man das so sieht. Aber in der Rücklage den Ball mit dem Kopf da so hinten rüber zu hauen, das ist schon auch so ein Zeichen, entweder von großer Qualität oder von einem Lauf oder von beiden. Aber insgesamt war das auf jeden Fall ein Schritt, den man, muss ich ganz ehrlich sagen, den ich auch nicht erwartet hatte nach den drei Spielen vorher. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, auch weil wir ja in Braunschweig eigentlich nie gut ausgesehen haben, immer so den Gedanken, naja, jetzt verlieren wir gegen Braunschweig und dann war's das und dann ist halt plätschert die Saison so vor sich hin. Und das hat ja jetzt dann plötzlich an den letzten beiden Spieltagen eben eine völlig andere Wendung genommen.
Ja, womit wir schon in der Gegenwart wären, Nürnberg gegen Sandhausen, 1-0. Für mich war es ein verdienter Arbeitssieg. Ich fand jetzt keinen Spieler besonders gut an dem Tag. Ich fand auch keinen besonders schlecht. Ebenso fand ich Sandhausen weder besonders gut, noch fand ich Sandhausen besonders schlecht. Verdienter Arbeitssieg deswegen, weil Sandhausen aus den Möglichkeiten, aus den aussichtsreichen Positionen, die sie hatten, die haben sie kläglich vergeben und wir haben halt das Tor gemacht, Alexander.
Ja, also ich fand das zum Beispiel, das war für mich jetzt so ein Reifeschritt, ne, weil ich finde, gegen Sandhausen haben wir einfach sehr geduldig gespielt. Also du hast die ganze Zeit versucht, tatsächlich mal diese blöden Fehler zu vermeiden, was ihnen auch leidlich auch gut gelungen ist und einfach immer konstant so um Sandhausen rumgespielt und die Chancen gesagt. Nun gab es ja immer wieder Szenen dabei, wo dann plötzlich Lücken da waren und dann haben sich auch tatsächlich Chancen ergeben. Und diesen Stiefel haben sie immer weiter gespielt und sind nicht in Hektik gefallen und haben dann nach dem 1-0 eigentlich das echt gut runtergespielt, ohne dass da groß noch was passiert ist. Das fand ich zum Beispiel für mich so ein Entwicklungsschritt, okay, die Ruhe haben sie jetzt aktuell.
Fandst du es auch so ruhig, Florian?
Ja, also über die meiste Zeit und über weite Strecken fand ich es auch so ruhig. Also ich fand das sehr geduldig gespielt. Also ich fand vor allem eigentlich das bis in die 80. Minute rein und auch gerade vorm 1-0 sehr, sehr ruhig und sehr geduldig gespielt, nicht nervös geworden, immer mal wieder neu aufgebaut. Das war schon ein Reifeschritt zu sagen, naja, wir versuchen jetzt, obwohl das Publikum teilweise dann schon nervös wurde und dann auch bei Rückpässen angefangen hat zu pfeifen, wir probieren es trotzdem nochmal mit einem neuen Pass und wir probieren es trotzdem nochmal neu aufzubauen. Also diese Geduld, die muss man absolut als Schritt nach vorne, als Reifeschritt werten, gerade in einem Heimspiel. Hinten raus dann so die letzten 5-7 Minuten, da kam mir dann doch wieder so ein bisschen Nervosität, weil sie dann plötzlich sehr tief standen und dann immer mal wieder die hohen Bälle reingeflogen sind. Und ich meine, da kann halt trotzdem mal einer durchrutschen, auch wenn man ganz souverän steht, wie Everton und Maga da eigentlich die ganze Zeit standen. Man weiß es halt einfach in dem Moment nicht. Da muss einfach nur mal ein Ball über den Scheitel fliegen oder sonst irgendwas. Deshalb war da so eine Restnervosität war da. Aber insgesamt fand ich es doch sehr souverän und schon wieder, ja, so ein Reifeprozess zu erkennen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine einmalige Sache ist oder ob da dann wirklich eine Entwicklung zu sehen ist. Das werden jetzt einfach die nächsten Spiele zeigen.
Ja, Everton und Mark Reiter hast du gerade angesprochen. Die waren natürlich herausragend bei dem Spiel gegen Sandhausen. Die muss man schon mal hervorheben, weil die wirklich Everton jetzt schon über Wochen und Mark Reiter, seit er jetzt wieder da ist, seit er sich wieder eingelebt hat und eingespielt hat, ist eigentlich auch ich würde schon fast sagen, es sind die besten zwei Innenverteidiger in der Liga, Alexander, oder?
Ja, ich meine, Makler hat uns echt doch vor allem auch gefehlt, das merkst du auch von der Führung her, ne? Das ist, da muss ich wieder sagen, da merkst du eigentlich, wie viele Punkte wir dann doch geholt haben, obwohl der gefehlt hat, ne? Das ist, wie du sagst, ne? Das ist schon ein herausragender Spieler für die zweite Liga. Everton hat man ja so gehofft, aus der Kaiserslauterner Zeit auch raus und jetzt zusammen machen die wirklich viel aus, ne? Aber auch toll, dass wir mit Mühle jemanden haben, mit dem es auch funktioniert hat. Ich glaube, das wäre mir jetzt auch nicht bange, wenn der nächste Woche wieder für einen von beiden einspringen müsste. Da haben wir jemanden guten dahinterhand. Aber was mir noch einfällt zur Personalien, ist wegen Unruhe auch, was der Florian gesagt hat. Ich verstehe halt überhaupt nicht diese Sully-Gebäsche momentan. Also das ist, ich verstehe zwar, dass der Sully wirklich aber der hat jetzt wirklich gegen Sandhausen ein gutes Spiel gemacht. Ne? Die haben echt in den Social Media und auch was ist auch sehr aus den Stadien berichtet, haben die ja kein grünes, kein Haar an ihn gelassen. Ne? Also ich verstehe es nicht so ganz.
Also ich fand auch gegen Sandhausen, das war ein ordentliches Spiel, da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Wenn ich jetzt so die gesamte Saison bislang sehe, da waren halt oft Szenen dabei. Da haben ja auch wir oftmals gescherzt und haben gesagt, ja, Sally macht halt Sally-Sachen. Ne? Also es war schon ein bisschen komisch manchmal. Er hat super Veranlagungen, finde ich. Also er ist auch pfeilschnell, was natürlich für den Gegner oftmals ein Problem ist. Was ich immer dann oftmals negativ gesehen habe, war, dass er dann in der letzten Aktion meistens in 9 von 10 Fällen die falsche Entscheidung getroffen hat. Aber jetzt in den letzten 2, 3 Spielen kann ich ihm jetzt auch nicht wirklich einen großen Vorwurf machen. Ich weiß nicht, wie Florian das sieht.
Nee, ich sehe es eigentlich, also da stimme ich absolut zu. Also ich denke, das war ganz auffällig, was Alex beschreibt. Es gab so eine Szene Mitte zweite Halbzeit, so kurz bevor das, entweder kurz vor oder kurz nach dem 1:0, da spielt Sally sich gut durch und spielt dann einen fatalen, einfachen Fehlpass. Das Stadion raunt, es gibt vereinzelt Pfiffe, sonstige Ausfälle verbaler Art, und 2 Minuten später spielt Behrens genau den gleichen Pass, bloß nicht auf der rechten, sondern auf der linken Außenbahn, und es bleibt absolut still. Und da merkt man dann schon, dass einfach in der Wahrnehmung das ganz anders ist, dass Sally ein ganz, ganz schwieriges Standing hat, weil er halt ja auffällig spielt, im Sinne von, dass er sich auch mal reindribbelt, dass er eben ja einfach auffällt in dem, wie er spielt, und dass man ihm das halt irgendwie weniger verzeiht als jetzt zum Beispiel einem Teucher, der ähnliche Aktionen hat, der auch mal in 3 Leute reindribbelt, oder der am Samstag auch zum Beispiel keinen einzigen Pass zum Mann gebracht hat. Also der hatte 3 Pässe und es waren 3 Fehlpässe in der Statistik. Aber es ist irgendwie so, Sally hat halt einfach ein wesentlich schwierigeres Standing als die anderen. Das hat sicherlich ein bisschen was auch, so wie Stefan sagt, mit der Erfahrung zu tun, die man mit ihm halt in den letzten Monaten gemacht hat, aber ganz nachvollziehbar ist es nicht. Also zum Beispiel jetzt, ich habe nur nachgeguckt, die NZ lässt ja immer benoten ihre User nach dem Spiel, und Sally hat da die schlechteste Note am Samstag bekommen. Also das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen. Gerade wenn man, was weiß ich, mit Kammerbauer oder so vergleicht, der ja wesentlich weniger solides Spiel hatte.
Und er hat an dem paar Tag auch noch Pech gehabt, dass Sandhausener Schuhen seinen Sahnetag im Tor hatte, ne? Also den Kopfball,
den muss man nicht halten.
Von Sally, den hält nicht jeder. Den hält nicht jeder, ja. Aber Schuhen hat er an dem Tag wirklich, glaub, seinen besten.
Der hat einen guten Tag gehabt. Ne? Ja, aber wie gesagt, gerade dieser Vergleich mit Teucher, den sich von der Position natürlich auch aufdrängt, den muss man nicht richtig verstehen, weil das ist quasi, Teuchert, muss man mal sagen, wird zumindest eine gewisse Trainingspflege mal nachgesagt. Auch außerhalb des Platzes kann man dazu stehen, wie man will, vielleicht nicht unbedingt tadellos. Hat keinen Vertrag mehr, kommen wir später nochmal drauf. Ab nächster Saison verweigert sich penetrant eigentlich quasi treue Bekenntnisse zum Club, was man auch vielleicht verstehen kann. Und diesen Spieler fordert und ist dann laufend irgendwie verletzt, hat Erkältung, ist da wieder nicht da, ein Wehwehchen. Und Sally drängt sich wohl im Training auf. Der ist fleißig, der muss wohl das machen, was der Trainer sagt. Von der Veranlagung her ähnlich. Und alle sagen nur, Sally weg, Teuchert rein. Und das verstehe ich nicht ganz. Also ich muss doch auf den Spieler setzen und bauen, der mir vor allem mal bleibt. Ne? Und wenn Teuchert sich nicht durchsetzen will und sich nicht zum Club bekennen will, dann baue ich doch lieber einen Sally auf, der mir wahrscheinlich bis zum Ende der Saison und darüber hinaus noch zur Verfügung steht. Ist doch ganz logisch.
Ja, sehe ich auch so. Dann kann man bloß hoffen, dass Sallys Mitspieler eben jetzt in den nächsten Spielen mal einen auflegen, dass er mal ein Tor macht. Das, glaube ich, wird auch schon viel bringen. Auch für ihn als auch bei den Fans wird es vielleicht dann auch mal zur Einsicht kommen. Ja, nächstes Thema, auslaufende Verträge. Wir haben eine ganz lange Liste an auslaufenden Verträgen, die im nächsten Sommer auslaufen. Ich glaube, auf der Streichliste seitens Vereins, Bretschko, Gislason, Alushi, Sepsi, Werner Hufnagel sind ausgeliehen, aber die werden uns auf alle Fälle verlassen. Oder sieht das jemand anders?
Nein.
Nö, also ist bloß die Frage, ob sie schon wieder gehen oder ob sie noch bis zum Ende der Saison da sind. Das ist vielleicht noch die interessante Frage, wer eigentlich ihren Abnehmer findet.
Ja, wenn sich ein Abnehmer findet für die vier, sage ich mal, ja. Brečko, Gislas und Alushi Sepsi, dann denke ich, weiß ich nicht, also, ne?
Ja.
Da muss man auch abwarten, wie die nächsten zwei Spiele laufen und wenn man da in aussichtsreicher Position dann ist im Winter, ob man dann sich von einem Brečko und einem Sepsi trennt, weiß ich nicht. Also,
Glaube ich nicht. Ich denke, gerade die beiden lässt man eher noch da, vor allem, weil man ja beim Linksverteidiger einfach nicht weiß, was mit Dennis Liffert ist, ob der jetzt sofort wieder, also wenn er jetzt im Wintertrainingslager einsteigt, ob er dann sofort eine Alternative ist oder ob er eben noch braucht, so einen Kreuzbandriss, der kann ja ganz verschiedene Heilungsverläufe haben. Und Brečko hat ja auch zum Teil schon im defensiven Mittelfeld gespielt, den kann man schon zumindest mal für so Kurzeinsätze reinwerfen. Ich denke, Gislason wird gehen wollen im Winter, der will zur WM fahren. Und wenn er nicht mal im Kader in der zweiten Liga ist, wird auch ein isländischer Nationaltrainer sagen, naja, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Alushi ist das Gleiche. Ich denke, auch Ondrej Petrák ist so ein Kandidat, der ja auch schon angedeutet hat, dass er im Winter eigentlich gehen möchte.
Ja, wobei Gislason, wisst ihr eigentlich, warum Gislason so wenig spielt? Ich meine, so schlecht ist der jetzt auch nicht.
Doch.
Es muss an den, also ich kann mir nur erklären, dass es an den Trainingsleistungen liegt.
Hast du ein gutes Spiel von dem gesehen, wo du gesagt hast, boah, Gislason, puh. Also der kam ja, der war ja auch in der letzten Saison, ist der ja oftmals dann eingewechselt worden, verteuchert oder wurde mal nochmal in die, als Schlussoffensive gebracht und das also, man kann, also nicht wirklich schlecht, aber auch auf seiner Position auch nicht wirklich gut und da sind wir ja eh überbesetzt, ne, auf den Flügeln, also da, wo er spielt.
Ja, das ist, da würde ich auch so sehen. Also das beste Spiel von ihm, an das ich mich eigentlich erinnere, war das ganz schwache 0-2 gegen 60 letzte Rückrunde am Anfang. Da war er als einzige Spitze vorne drin, da ist er viel gelaufen, da hat er viel gemacht, da hat aber auch wenig Torchancen gehabt. Also er ist halt einfach nicht wahnsinnig torgefährlich. Und von daher, also ich habe gerade schon gemeint, es liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Trainingsleistungen, dass er nicht zum Zuge kommt und zum anderen, ja, er ist halt schnell und er ist so als Typ, glaube ich, auch super. Also wenn man sich dann die Instagram-Videos von der Weihnachtsfeier der Mannschaft anschaut, wo er dann einfach sich die Gitarre schnappt und mit der Schwester von Enrico Valentini ins Duett geht, er an der Gitarre sie singt, das sind tolle Sachen. Der ist vielleicht für die Stimmung ganz wichtig und als Typ, aber fußballerisch bin ich eher bei Stefan. Naja, also viel gesehen hat man jetzt eigentlich nicht von ihm, was da rechtfertigt, dass er jetzt an anderen, die da spielen, vorbeikommen. Und da kommen wir später auch noch dazu. Da gibt's auch im Unterbau jemanden, den man auch auf die Außenbahn stellen kann, der aber deutlich günstiger ist als Gislason.
Dann haben wir noch Werner und Hufnagel, beide noch ausgeliehen. Werner aus Stuttgart und Hufnagel vom SC Freiburg. Weiß nicht, wird man die verlängern? Hat man da eine Kaufoption? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob man bei Hufnagel eine Kaufoption hat. Bei Werner jedenfalls nicht. Werner kam ja als Backup für unseren, sagt mir den
Kerk.
Namen. Kerk. Der ist schon so lange verletzt, den hat man schon fast vergessen. Um Gottes Willen. Ja, Florian, wie siehst du das? Werner behalten?
Also Hufnagel kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man den behält. Der hat, also, das sieht man ja immer wieder, wenn er spielt, der hat so wahnsinnige physische Defizite. Also, das ist, der pumpt meistens nach 40 Minuten. Also, ist auffällig, in was für einer schwachen Verfassung der physisch ist. Immer noch, obwohl er ja jetzt lang genug im Training ist. Da kann ich mir nicht vorstellen, auch weil die Auftritte bisher eigentlich alle nicht so waren, dass man sagt, ja, da muss irgendwie jetzt mal was tun, dass man den behält. Werner ist so die Frage, der hat immer mal wieder seine guten Momente, aber wie du gesagt hast, der war halt als Backup für Kerk geholt und wenn Kerk wirklich wieder fit ist, wobei man auch sich die Frage stellen kann, wird er das je lang sein bei seiner Verletzungshistorie, dann braucht man jetzt da auch nicht unbedingt Werner zu verlängern. Davon ganz abgesehen, dass das natürlich auch...
Wenn man günstig graben kann?
Ja, wenn man günstig graben kann, ist es was anderes, aber das glaube ich eben nicht so unbedingt, weil ich meine, der kommt ja auch aus der Bundesliga und also wenn man aufsteigt, kann man sich das vielleicht leisten, aber dann kann man sich auch andere Spieler vielleicht leisten.
Ja, ich glaube auch nicht, Werner, weil wie gesagt, das ist auch, passt auch gar nicht zur Philosophie von Nürnberg. Ne? Also da jetzt einen Kaderplatz mit jemandem zu belegen, der eigentlich jetzt nicht zwingend spielen wird, der doch schon etwas über die 30 ist und damit quasi die Entwicklungsoption aus dem Nachwuchsleistungszentrum zumacht für einen Platz, das kann ich mir nicht vorstellen. Das passt so gar nicht zum Club gerade. Ich mich wundere halt bloß bei Gislason eben dieses Thema, warum der Hufnagel gerade auf der Außenposition dann im Spiel und den Gislason nicht, das ist mir ein bisschen ein Rätsel, weil Gislason war zumindest immer engagiert und von Hufnagel habe ich ja gar nichts gesehen. Also ich wüsste jetzt auch nichts, was ich mich dann erinnern könnte, wo ich sagen würde, Hufnagel. Oder sehe ich das jetzt so subjektiv falsch?
Kein Widerspruch von mir. Also was Hufnagel angeht, das kann ich auch nicht.
Ja, der hat auch nicht mal gut, der hat nicht mal Physis, noch irgendeinen lichten Moment. Da habe ich da wenigstens so einen Renner und Arbeit wie den Gislason, ne, der sich wenigstens noch zeigen und beweisen will. Also wir wissen nicht, was Kölner in dem sieht.
Also ich kann das bei Gislason nicht bestätigen. Als ja, der hat Tempo, ja, der arbeitet, aber das ist eigentlich viel zu wenig auf einer offensiven Position, was der Gislason bislang in den ganzen Spielen, der ist jetzt ja auch schon lange da, gezeigt hat, meines Erachtens.
Also aber Hufnagel verstehe ich wirklich nicht. Ich habe schon nicht verstanden, warum er die Leihe verlängert hat, aber das war für mich so ganz klar, dass der zurückgeht. Hat nicht funktioniert, letzte Saison kann gehen. Dann wurde ja die Leihe verlängert und jetzt spielt er auch immer wieder und jedes Mal, wo du ihn siehst, geht es mir genauso wie in Florian, fragst dich eigentlich, ja, der ist ja total schnell platt, vielleicht gibt es am Anfang ein bisschen engagierte Szenen, dann wird er immer schlechter und irgendwann wird er ausgewechselt. Und also maximal siehst du gar nicht. Ja, das ist wenigstens noch ganz positiv formuliert. Und ich denke mir, warum spielt denn dann nicht lieber ein Werner und ein Sally? Ne? Also, wenn schon. Wieso spielt er einen Hufnagel?
Bleibt auf jeden Fall ein Fragezeichen. Den das anderen, den wir gerade schon angesprochen haben, Petrak, hat ja schon öffentlich geäußert, dass er weg will im Winter, weil er natürlich auch sich weiterentwickeln will und so weiter und so fort. Ist ja auch noch ziemlich jung eigentlich. Für die Zeit, die er schon da ist beim 1. FC Nürnberg. Auf der anderen Seite war er jetzt eigentlich in den letzten Wochen immer mal ein wichtiger Spieler, der von der Bank gekommen ist. Ist es dann ratsam, Petrak schon im Winter abzugeben, Florian?
Ich denke, das ist schon sinnvoll, wenn man sieht, dass man ja da auch schon so ein bisschen im Hintergrund jemand anders aufbaut, der jetzt seit Wochen mit den Profis trainiert aus der U21 mit Jonas Hofmann. Und Petrak, das ist ja auch die letzte Möglichkeit ist, wenn er geht, noch ein bisschen Geld zu machen. Petrak ist jetzt, also klar, die letzten beiden Spiele war wieder so, dass er, finde ich, was gebracht hat. Also die Vorlage ganz klar, logischerweise, zum 3-2 gegen Braunschweig, aber auch gegen Sandhausen hat er viel abgeräumt. In so einer limitierten Rolle kann man ihn sicherlich brauchen. Da kann man aber auch durchaus überlegen, ob man dann nicht genug andere Spieler auf der Position dann hat. Also gerade wenn Patrick Erras dann auch wieder fit ist, weiß ich nicht, ob man, wenn man jetzt bei diesem, auch bei dem 4-1-4-1 bleibt, wirklich Petrak so wahnsinnig braucht. Von daher, er ist nicht so ganz zufrieden. Es gibt jemanden im Verein, mit dem er die Position nachbesetzen kann. Von daher würde ich jetzt sagen, es ist jetzt kein großer Verlust, wenn er geht. Auch wenn er als Fußballer viel drauf hat, der Petrak, gezeigt hat das beim Club eigentlich viel zu selten. Also, wenn man das vergleicht mit der U21-EM, die er damals für Tschechien gespielt hat, dann sind es einfach Welten dazwischen dem und dem, was er in Nürnberg bringt.
Ja, aber da frage ich mich natürlich, ich habe damals die EM auch da gesehen und fand das auch wirklich beeindruckend, was er da gespielt hat. Und ich verstehe halt nicht, wie gesagt, warum man das nicht abrufen kann. Ne? Also liegt es an ihm oder liegt es an der Position, die er spielt?
Weil er einfach nicht nur gegen unter 21-Jährige spielt.
Naja, wahrscheinlich, ja. Ja, aber da hat er so alles gehabt als Sechser, ne? So mit Zug nach vorne auch, ne? Und Spiel eröffnend, ist nach vorne reingeschossen, fand ich echt stark. Und dann bei uns nichts davon gesehen. Also ich sehe mal so bei Petra gerade so, dadurch, dass er sowohl Innenverteidiger wie auch Sechser spielen kann, ist es schon wichtig für die Breite des Kaders, dass wir so einen Spieler noch drin haben, weil wenn wir am Ende mal die Bilanz ziehen, wenn dann Stefan mal durch ist mit der Liste und uns mal denken, die würden alle gehen. Vielleicht alle im Winter, ne? Das können wir uns nicht erlauben. Der Substanzverlust ist zu groß, auch wenn sie jetzt nicht in der ersten Reihe direkt eine Rolle spielen.
Ein anderes Sorgenkind, was wir heute schon mal angesprochen haben, ist Cedric Teuchert. Im Blätterwald munkelt man ja, dass schon ein Wechsel im Winter stattfinden könnte, dass da schon Gespräche stattgefunden haben. Er hat natürlich auch mit seinen Leistungen und Toren auf sich aufmerksam gemacht, ist in die Notizbücher der Erstligisten gekommen. Vor ein paar Wochen schon oder ein paar Monate ist es schon her, auf jeden Fall in der Vorrunde irgendwann, hat er mal nach dem Spiel gesagt, dass da mit Vertragsverlängerung, dass sich ein bisschen kryptisch geäußert, aber sickerte wohl so durch, dass das wohl nichts wird und dass man wohl nicht mehr weiterspricht, sondern dass das wohl auf einen Wechsel hinauslaufen wird. Ablösesumme weiß man nicht, ist auch noch kein Verein offiziell im Gespräch. Alexander, wie siehst du die Lage um Cedric Teuchert? Ich meine, der Verein wird ihn abgeben müssen im Winter, weil er wohl der Spieler ist im Kader, der am meisten wert ist aktuell.
Ja, sagen wir mal so, die normale Konstellation, wenn jetzt Teuchert und Nürnberg an einem Strang ziehen würden, unter Berücksichtigung seiner Ambitionen, dann wäre es ja relativ einfach. Man verlängert den Vertrag, baut eine adäquate, vernünftige Ausstiegsklausel im Sommer ein, die dann greift, wenn der Aufstieg nicht klappen sollte. Und dann kann er gehen. Das scheint nicht möglich zu sein. Es gab ja auch schon beim Bonnemann, wo der Florian und ich schon herzhaft geunkt haben, wie Bonnemann sehr laut dementiert hat, dass Angebote vorliegen und wir sofort dachten, alles klar. Mehr ins Schaufenster kannst du ja fast schon nicht mehr stellen. Ich glaube, dass aktuell alle Parteien darauf aus sind, dass der Wechsel möglichst lukrativ im Winter stattfindet. Ich verstehe es und wie gesagt, ich finde auch nicht, dass er aktuell in der ersten Formation eine riesige Lücke hinterlässt, als Bereicherung des Kaders natürlich und als sein Talent natürlich auch.
Ja, also ich weiß nicht, ob es so ganz klar ist, dass man sich nicht doch auf so eine Konstruktion einigt mit Verlängerung, aber Ausstiegsklausel bei Nichtaufstieg. Das gilt aber für alle, über die wir jetzt noch reden müssen. Weiß nicht, ob so 100% klar ist, die Zeichen bei Teuchert sind sicherlich die am ehesten auf Abschied stehen, auch weil er sich natürlich in der Eigenwahrnehmung ganz klar als Bundesligaspieler sieht, ob berechtigt oder unberechtigt, kann man ja mal so unbeantwortet im Raum stehen lassen, kann sich jeder selber seine Meinung bilden, aber wie Alex sagt, das ist einfach derjenige, wo man am ehesten mit Geld machen kann, der U21-Nationalspieler hat da auch schon getroffen, völlig klar. Und ich denke, das wäre aber auch von denen, über die wir jetzt noch sprechen, derjenige, wo wir am ehesten verschmerzen können, wenn er geht, weil er eben nicht so Teil der ersten Mannschaft oder der wichtigen Stammformation ist wie die anderen.
Auf der anderen Seite ist es ja auch ein Teil unseres Sanierungskonzepts beim FCN, dass wir sagen, wir bilden junge Spieler aus und schauen, dass wir die dann verkaufen und damit die Kasse ausgleichen, Alexander.
Genau, also absolut. Und gerade bei ihm ist es so, dass es, da passt einfach alles zusammen. Der ist abwanderungswillig, ist trotzdem jung, deutscher Nationalspieler, Stürmer, schießt Tore, deswegen schafft es auch Begehrlichkeiten. Deswegen würde das einfach auch zusammenpassen, auch wenn ich viele Fans schon jetzt jammern höre, dass wir jetzt die Perle unter 10 Millionen haben gehen lassen. Ich glaube auch nicht, dass es eine hohe Ablöse werden würde im Winter. Eher schätze ich mal irgendwas zwischen 800.000 und 2 Millionen irgendwo dazwischen. Wahrscheinlich noch dekoriert mit ein paar interessanten Folgeoptionen. Sowas würde ich eher einschätzen. Aber ich glaube, das wird bei den meisten Fans nicht besonders gut ankommen.
Aber jetzt nochmal, Teuchert, ich meine, gut bei uns jetzt, das liegt unter anderem auch daran, weil Ishak so einen guten Lauf hat und dass man den Teuchert da verschmerzen kann, aber er hat ja nicht wenig unwichtige Tore geschossen in dieser Saison und auch teilweise schon recht überzeugend die Tore gemacht für sein Alter. Ich erinnere mich an das Tor, ich weiß nicht, gegen wen es war, war noch in der letzten Saison gegen Stuttgart, wo er da 4-5 Stuttgarter einfach stehen lässt, die natürlich auch ein bisschen Spalier gestanden haben, aber das Zeug musst du auch mal haben, in dem Alter da so durchzugehen und so eine Bude zu machen.
Ja, daraus generiert sich, denke ich, sein Preis, also das oder auch sein Selbstverständnis aus solchen Aktionen. Andererseits ist er natürlich, das merkt man ja ganz deutlich, er ist schon sehr, ja, sagen wir mal, roh noch in seinem Schliff. Also er ist eben, hat eben, ihm fehlt halt der Feinschliff gerade in der Defensivarbeit völlig. Also ich meine, das ganz krasse Beispiel ist ja das zum Beispiel das Spiel in Fürth, wo durchaus, wo es auch Leute gibt, die sagen, das war ein tolles Spiel von ihm. Der Trainer sieht es nicht so. Trotz des Tors, der hat ihn ja dann auch ausgewechselt, weil er einfach nach hinten gar nichts gearbeitet hat und da sehr seine Schwächen hatte. Und das hat er immer wieder. Und das ist also schon ein Aspekt, wo ich sage, naja, gerade wenn es jetzt hinten rausgeht und wenn man dann auch mal, was weiß ich, mehrere 1-0s oder zu Nulls verteidigen will, dann braucht man eben auch Komplettspieler, die nach hinten arbeiten. Und jetzt, ich weiß nicht, ob das bei Sully jetzt ein Trend ist, dass er das gelernt hat, aber der war in den letzten Spielen schon so, dass er viel mehr nach hinten gearbeitet hat, als jetzt zum Beispiel auch ein Teucher das bisher gemacht hat. Und das ist dann schon so ein Punkt, wo ich sage, ja, dann muss man halt den abgeben, wo man sagt, der ist noch nicht so weit und hat aber auch noch die Möglichkeit, Geld zu generieren. Weil klar macht er seine Tore, aber andererseits in der Rückwärtsarbeit kann es halt auch gut passieren, dass er dann welche indirekt zumindest verschuldet.
Ja, und ich denke mal, du kannst dir es eigentlich in der zweiten Liga insbesondere, aber eigentlich auch nicht bei den potenziellen Kandidaten, wo er da vielleicht hinwechseln will, normalerweise erlauben, einen Spieler drin zu haben, der sich da komplett blank stellt. Ne? Wir sind jetzt hier nicht bei Paris Saint-Germain, wo Neymar einfach sagt, nach dem Motto, was da hinten ist, geht mir nichts an. Wir sind alle Mannschaften, das merkst du ja selbst an Dortmund und Co., die darauf angewiesen sind, dass hier die Stürmer aktiv mit nach hinten arbeiten, weil sie eben auch sehr dynamisch nach vorne und nach hinten Laufbewegungen haben. Und das ist halt der Punkt, glaube ich, den er vielleicht nicht so sieht, dass das einfach dazugehört, dass das, dass du dich auf so einen Spieler verlassen musst und nicht nur sagen kannst, wir leben das ganze Spiel davon, dass du vielleicht mal deine 5 glorreichen Minuten hast und den Rest macht die Arbeit der Rest. Das, so läuft das halt nicht in dem Sport.
Der nächste auf der Liste ist Tim Leibold. Da ist der Stand der Dinge, dass man jetzt Gespräche im Winter führen wird. Also wenn man mit Leibold nicht verlängert, ihn noch behält bis Sommer, ist es ein Verlust. Wenn man ihn abgibt, ist es ein Verlust im Winter. Also eines der herbesten Verluste in meinen Augen, weil es der größte Gewinn war am Anfang dieser Saison, dass er wieder fit war. Florian, ich denke, das siehst du ähnlich.
Ja, total. Also Tim Leibold wäre, denke ich, von all denen, die da bei denen der Vertrag ausläuft, derjenige, der am schwierigsten zu kompensieren ist. Eben gerade auch, weil dann mit Laszlo Szczęsny einer noch im Hintergrund wäre, wo man sagt, naja, vielleicht ist der ganz okay, aber trotzdem bieder, wenn er schmerzfrei ist. Im schlechtesten Fall spielt er so wie letzte Saison in der Hinrunde, dann ist es eine enorme Schwächung. Und dann ist eben da noch Dennis Lippert, der eben von einem Kreuzbandriss erst zurückkommen muss. Ich denke da, das wäre mit Abstand der größte Verlust. Ansonsten ist aber auch, denke ich, derjenige, wo ich sage, da halte ich eigentlich die Chancen noch am größten, dass der sich auf so einen Deal einlässt, dass er sagt, wir verlängern und machen eine Ausstiegsklausel oder irgend sowas. Ich weiß natürlich nicht, ob Andreas Bornemann das unbedingt machen möchte. Aber das ist so jemand, der hat jetzt mit Sebastian Kerk halt auch seinen Kumpel jetzt wieder da. Der fühlt sich hier wohl, der fühlt sich auch mit, glaube ich, auch mit Behrens zusammen ganz wohl. Die können alle gut miteinander. Ich denke, da hat man schon andere Argumente, als jetzt bei anderen Spielern zu sagen, ja komm, bleib, schau dir zumindest an, ob wir aufsteigen.
Also ich glaube, bei Leibold, so wie man das beobachtet, genau was Florian sagt, diese ganze Konstellation, ich glaube, Kerk kam ja auch unter anderem deswegen, weil Leibold da ist. Also ich glaube, das ist, ich glaube, die Schmerzgrenze auf beiden Seiten ist enorm hoch, was einen Winterwechsel angeht. Ich glaube, wie gesagt, Leibold will nicht unbedingt gehen. Ich glaube, der wird nur dann gehen im Winter, wenn das wirklich ein tolles Angebot ist zum Verein, der auch auf ihn baut und nicht nur als Backup oder Zukunftsoption, sondern der sagt, ja, wir wollen dich unbedingt und zwar, dass du spielst. Also sagen wir so blöd, wenn Dortmund bei ihm anklopft und sagt nach dem Motto, das mit Schmelzer war keine gute Idee, wir machen jetzt dich als Linksverteidiger, dann würde das gehen. Ne? Aber ich glaube nicht für bei Köln in eine Himmelfahrtskommando da rein zu wechseln oder in Hamburg in so ein instabiles Verhältnis, wo er vielleicht spielt, vielleicht aber auch nicht. Das glaube ich nicht. Und umgekehrter Verein genauso. Glaube ich nicht, dass er für kleines Geld das ziehen lassen würde. Dafür ist der Preis, den der Verlust im Kader ist, für Leibold zu hoch. Weil das einfach beide so hohe Hürden sind, glaube ich, dass er auf jeden Fall bis zum Ende der Saison bleiben wird. Ob er darüber hinaus bleiben wird, das ist dann vielleicht auch eine Frage, wie es dann gegen Ende raus, vielleicht bleibt es lang offen, ob man dann um den Aufstieg spielt und beim Aufstieg bleibt.
Nächster auf der Liste, Kevin Möwald. aber im Vorgespräch schon festgestellt, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt in der Redaktion über Kevin Möwald. Ich lasse mal den Alexander den Vortritt. Ja, das Vertrag läuft aus, 2018 im Sommer. Stand schon öfters mal immer zur Debatte, dass Möwald in die erste Liga wechselt. Ich glaube, Hoffenheim war mal immer im Gespräch oder auch Bremen. Aktuell hört man da nichts, aber man hört auch nichts in Sachen Vertragsverlängerung.
Ja, ich glaube auch momentan ist die, weil der war letztes Jahr auch deutlich stärker, was Vorlagengeber angeht. Dieses Jahr, glaube ich, etwas bedeckter, nicht so hohe Scorerpunkte. Ich habe es zwar nicht auswendig recherchiert, aber ich glaube, Möwal ist halt so eine, ich will diese Vergleiche hinten natürlich, ist für mich immer sowas wie ein Özil, ne? Also bloß natürlich reduziert auf die zweite Liga. Du siehst ihn nicht immer, aber der kann halt Dinge, die andere nicht können. Und wenn du den im Spiel hast, der ist er halt dann immer in der Lage, durch einen Pass, durch eine Aktion, durch einen Freistoß, einen Standard, auch das, der so eine Sache zu knacken, ne? Der hat schon Talent, meiner Ansicht nach, aber ich glaube aktuell nicht, dass es ein Bundesligisten gibt, der ihnen tatsächlich eine vernünftige Perspektive bieten kann. Also daher denke ich mal, kann ich mir das am ehesten sogar vorstellen, dass Möwald im Winter sogar sich überzeugen lässt, zu sagen, wir gehen den Weg mit dem Club weiter. Also ich würde mich freuen, weil ich ihn durchaus schätze, als so ein Spieler, der Identifikation hat und auch besonderes Talent.
Also ich muss ein bisschen schmunzeln bei deinen Ausführungen, aber ich...
Na, dann sag mal, ich
reiche mal an den Florian weiter und klebe mir ein Pflaster auf den Mund.
Ja, ich finde es gar nicht, ich finde den Vergleich gar nicht so verkehrt. Allerdings finde ich das so ein bisschen, auf Englisch würde man sagen, backhanded compliment, also ein Kompliment, bei dem das zurückfedert mit der Rückhand, weil Özil steht ja auch unter dem Ruf, so in den wichtigen Spielen abzutauchen und das könnte man dann schon wieder ein bisschen eher so als Parallele sehen. Für mich ist Möwald durchaus da insofern wichtig, dass er seine Pässe spielt, dass er ein Spiel ordnen kann. Aber ich finde ihn in dieser Saison deutlich schwächer als in den Spielzeiten zuvor. Das liegt sicherlich auch dran, dass das System ein bisschen ein anderes ist, dass er nicht mehr alleine vorne spielt, sondern mit Behrens halt einen Nebenmann hat. Der da ganz anders antreibt, der auch wesentlich torgefährlicher ist als Möwald. Aber an sich finde ich schon, also da bin ich dann wieder beim Alex, ich denke schon, dass es für ihn sinnvoller wäre, in Nürnberg zu bleiben, weil den sehe ich tatsächlich nicht als jemand, der sich in der ersten Liga wirklich durchsetzen kann zurzeit.
Ja, also ich glaube natürlich. Ja, ich stimme ja allen auch ein bisschen zu. Es ist, ich finde es auch komplett richtig, was der Florian gesagt hat. Der war viel auffälliger in den anderen Spielzeiten als in dieser Spielzeit. In dieser Spielzeit ärgert er mich oft, weil ich mir oft mal denke, er will dann irgendwas machen, aber er kann es nicht. So gewollt und nicht gekonnt, so mal, keine Ahnung, den Ball über sich selbst drüber lupfen. Oder in Braunschweig gab es da so eine Szene, glaube ich, oder ein paar Spiele zuvor. Da habe ich mich tierisch aufgeregt, so typisch Möwald in dieser Saison. Er versucht irgendwie zu zaubern, kann es aber nicht. Trotzdem würde ich ihn jetzt auch nicht abgeben wollen, weil er dann doch noch zu wichtig ist, glaube ich, für das Gesamtkonstrukt der Mannschaft. Du siehst ihn auch manchmal im Spiel, wenn er ein bisschen antreibt, wenn er mal den einen oder anderen zurechtstutzt, der will da auch ein bisschen Führungskraft übernehmen. Das macht er auch, glaube ich, auf dem Platz ganz gut. Und siehst dann auch, wie der Alex am Ende für die erste Liga ist es, glaube ich, aber immerhin noch zu wenig.
Ja, also abgeben würde ich ihn auch nicht wollen. Also dafür ist er dann doch auch fürs Mannschaftsgefüge zu wichtig. Aber das ist schon jemand, das ist dann tatsächlich jemand, wo ich sage, da würde ich halt einfach riskieren, dass ich ihn notfalls geht er halt ablösefrei, weil ich gar nicht weiß, ob da so viele Interessenten dann noch gibt, je nachdem, wie die Saison dann weiter verläuft. Also mit dem kann man vielleicht auch noch im März oder im April verlängern.
Ja, wobei, man darf nicht verlegen. Ich weiß nicht, welches Spiel war es, wo er als Sechser da quasi so richtig das Spiel eigentlich auch gerettet hat, nachdem wir so instabil waren. Wo war das nochmal? Da habt ihr doch darüber diskutiert, weißt du, Florian?
Ja, ich weiß es, das war das, wo Löwen dann rumgeschoben wurde, weil er so instabil war. Genau, also ich überlege mal, welches das war. Das war.
War das, wo Löwen dann nach hinten beordert wurde und
ja, da war er überall mal Löwen. Erst war, glaube ich, Innenverteidigung, glaube ich, dann hat man auf die 6 und dann irgendwie nach vorne geschoben, weil er irgendwie so überall Probleme machte. Aber wie dem auch sei, solche Spiele hat man einfach noch im Kopf, wo man merkt irgendwie, wie ballsicher er dann noch sein kann. Und wenn er vielleicht jetzt, wie du sagst, Stefan, nicht das machen muss, was er vielleicht nicht kann, oder in dem momentanen Form vielleicht nicht kann, sage ich mal so, dann ist er doch immer noch ein guter Ballverteiler. Und ich sage mal, er hat auch 4 Tore diese Saison schon geschossen. Das ist auch nicht so schlecht, ne? Das ist, da würden manche froh sein, wenn ihr Topstürmer hier 4 Tore geschossen hätte bis Ende. Also das ist, ich finde ihn, da wird er ein bisschen zu schlecht gemacht. Und man merkt, wenn er nicht da ist, dass seine Kreativität fehlt, weil wenn Winston dann quasi ins 4-1-4-1 spielst, dann eigentlich neben Behrens stellen. Dass er auf den Außen nichts ist, das wissen wir. Aber zentral finde ich ihn neben Behrens die stärkste Besetzung. Bleibe ich dabei.
Ich habe gerade nachgeschaut, das Spiel, das du meinst, war das Dresden-Spiel. Da hat Kölner innerhalb von einer halben Stunde 3 Formationen ausprobiert, bis es dann einigermaßen gepasst hat und dann hinten raus ab der 70. als dann Löwen draußen war, sogar nochmal umgestellt auf ein 4-4-2. Also das waren ganz viele verschiedene Formationen gegen Dresden.
Sagen wir es mal so, im Kader gibt es keinen besseren als Möwald auf der Position.
Genau.
Ja.
Und deswegen wäre es, glaube ich, also denke ich mal, wenn er seinen eigenen Wert da erkennt und auch merkt, dass er die beste Entwicklung erlangt, wenn er spielt, das würde er in Nürnberg machen. Ich glaube nicht, dass er woanders hinwechselt, wo er sofort spielen würde. Kann mir nicht vorstellen.
Da sind wir uns einig, ja. Gut, wen haben wir noch? Den Herrn Kammerbauer, Patrick Kammerbauer. Er hat auch seinen Vertrag noch nicht verlängert, aber bei dem ist es wohl am wahrscheinlichsten, dass er es tun wird, Florian.
Wäre jetzt auch meine Einschätzung, das sehe ich auch jetzt nicht so automatisch so das große Interesse von anderen Vereinen. Klar, der ist U20 Nationalspieler, kann schon mal sein, dass den jemand holen würde und dann erstmal irgendwie ausleihen oder parken irgendwo anders oder sonst irgendwas. Aber so von der ganzen Entwicklung her denke ich fast, dass der ist, wo man am wahrscheinlichsten von der Verlängerung ausgeht. Wobei ich da zum Beispiel auch nicht weiß, weil Andreas Bornemann ja von Verträgen gesprochen hat, die sich bei so und so vielen Einsätzen verlängern. Das könnte auch einer sein, der bei dem das ist. Ich glaube, bei den anderen, die da in Frage kommen, sind dann eher so die Kaliber Bretschko oder Sepsi, wo man sagt, da gibt man den Alten in Anführungszeichen, wenn die im letzten Jahr ihres Vertrages viele Einsätze haben, ein Jahr drauf, weil der Verein es so haben will. Aber ansonsten denke ich schon, dass Kammerbauer derjenige ist, der am ehesten verlängert.
Ich glaube, wenn er in der Form geblieben wäre, die er am Anfang der Saison gehabt hätte, wäre es auch noch interessanter gewesen. Ne? Aber nach dieser, was war der Blinddarmentzündung oder was der
genau, Blinddarmoperation.
Und seitdem kam er eigentlich nicht mehr so stark zurück, wie er vorher war. Und immer wieder jetzt auch Fehler gehabt und Unsicherheiten mal kurzfristig runternehmen müssen, weil es überhaupt nicht funktioniert hat. Also aus dem Tal muss er erstmal raus. Und solange er da drin ist, glaube ich, die da auch gucken und sagen, gute Anlagen, aber jetzt muss er immer aus so ein Tal raus und dann wird er vielleicht wieder interessant für andere Vereine.
Zu guter Letzt noch Thorsten Kirschbaum, haben wir vorhin schon mal am Anfang des Podcasts angesprochen. Ja, aufgrund seines Vertrages, sage ich mal so, und aufgrund seines Alters und aufgrund, dass Bredlo da ist, stehen da die Zeichen dann wohl im Sommer auf Abschied.
Wenn sich da jetzt nichts mehr tut, da gehe ich auch fest von aus, dass es das dann eben war. Oder wenn er nicht sagt, naja, dann bleibe ich halt auf jeden Fall als Nummer 2. Das ist mir dann auch recht und ich nehme Gehaltseinbußen in Kauf. Aber ansonsten denke ich, wenn Bredlo sich jetzt festspielt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Kirschbaum wirklich sagt, ich bleib.
Ist ja die Frage, ob der Verein noch will, ne? Also ich glaube auch, ich könnte mir sogar vorstellen, ich weiß nicht, wie die Ambitionen von Kirschbaum sind, aber wenn du dir den Torwartmarkt so anschaust, die meisten streben dann doch nach jungen Torhütern, gerade dann in der Bundesliga und ambitionierten zweiten Liga. Junge Torhüter, die sehr stark sind am Fuß, da haben wir schon festgestellt, gibt es bestimmte Einschränkungen bei Kirschbaum. Auch wenn sie jetzt nicht gravierend sind, aber es ist doch nicht so, dass er jetzt als moderner Torwart gilt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er sich überlegt, der ist ja ein Nürnberger, also zumindest aus der Ecke von, wo ist er groß geworden? Da oben, glaube ich.
Ja, also der kommt aus Obernzenn, das ist Neustadt-Aisch. Aber
Neustadt-Aisch, genau.
Ist, glaube ich, in Würzburg geboren. Also
Würzburg war es ja. Nicht, einfach Würzburg, genau. Also Franke und wollte immer zum Club und ich glaube, wenn der jetzt sagt, ich mach den Kleber quasi, ne? Und reihe mich da nahtlos als Zweiter hin und bin halt da, wenn es drauf ankommt.
Das hat er aber schon immer gemacht. Also gebuckt hat er nie öffentlich, ne?
Ja, mal kurz, ne? Oder mal einmal, dafür wurde er gleich abgewatscht, weil er einmal irgendwas gesagt gehabt hat. Aber wie dem auch sei, aber ich glaube nicht, dass der Verein will. Also das glaube ich eher. So habe ich zumindest den Eindruck.
Ja, gerade auch wenn man auf Jugend setzt, dann ist es so mit Leuten mit Wernern und Kirschbaum dann schwierig.
Ja, und da hat er auch noch nicht die Historie, ne? Wenn er jetzt hier 5 Jahre schon gespielt hätte, oder sowas, und dann hat man gesagt, okay, da hast du noch ein bisschen so noch ein Standing im Verein, aber er hat auch kein richtiges Standing im Verein, glaube ich. Ich weiß nicht, wie du das da oder Stefan vor Ort erlebst. Ich glaube, er ist ein Fremdkörper, das weiß ich, das vielleicht geht zu weit, aber er ist aber nicht so eine Ikone. Und man sagt, er hat sich schon mit Leib und Seele dem FCN.
Ja, ich glaube, am Ende wurde jetzt auch, ich habe jetzt da nichts Negatives gehört, ich glaube, er wurde akzeptiert, ne? Der hatte seine, wo er gekommen ist, wir erinnern uns alle noch an das Spiel gegen Bielefeld mit den Torwartfehlern, wo dann man sagen muss, ja, das Tor geht aufs Kirschbaumkappe, da hat er eine unglückliche Figur gemacht, hat dann aber die Füße stillgehalten und als er dann wieder reinkam, hat er eigentlich grundsolide gespielt, jetzt bis zuletzt eigentlich. Und ich glaube, dass die Fans es auch honoriert haben, indem sie ihn einfach akzeptiert haben. Also,
ja, also ich glaube, wenn er vielleicht läuft so, und ich glaube, das ist auch kein schlechter Deal. Vielleicht nimmt er deutliche Gehaltseinbußen hin und akzeptiert die Rolle als Nummer 2. Denkt sich auch, am Ende verletzt er sich mal, dann bin ich plötzlich wieder im Rampenlicht, schneller als man gucken kann. Warum auch nicht? Ich glaube, es wäre kein Schaden für beide sein.
Jo. Dann warten wir mal den Winter ab. Es wird spannend. Wer bleibt, wer geht. Oder wer kommt eventuell. Kann ja auch passieren.
Das ist eine interessante Frage. Ja.
Kann durchaus auch passieren. Da wir den Florian heute mal wieder da haben, ein Blick nach unten in die U21. 1860 München ist 7 Punkte weg. Können wir die noch einholen, Flo?
Ich weiß gar nicht, ob wir die einholen wollen, weil ich gar nicht weiß, ob überhaupt eine Lizenz für die dritte Liga beantragt wird. Das muss ich bei Gelegenheit mal fragen. Aber ich glaube auch nicht, dass das Ziel ist. Also erstens sind 7 Punkte, andererseits natürlich 60 kommt als beim ersten Spiel nach der Winterpause gleich mal ins Stadion. Wird der Club alles versuchen, dass das nicht parallel zu den Profis ist, an dem Wochenende in Bochum spielen, und er wird auch alles daran dafür tun, dass das Ganze nicht am Montagabend stattfindet, weil das Ziel des Clubs ist, den Regionalliga Bayern-Rekord der bei 21.000 Zuschauern steht, den hat Augsburg diese Saison gegen 60 aufgestellt, den wollen die knacken, wenn 60 kommt. Und ich meine, wenn man da gewinnen würde, dann wären es nur noch 4 Punkte, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass da in der Tabelle noch großartig Ziele sind. Die Ziele, das betont Rainer Geier ja immer auch, sind die Weiterentwicklung der Spieler persönlich, dass die Mannschaft insgesamt funktioniert, aber nicht, dass man da irgendwie jetzt Ambitionen in Sachen Tabelle hat. Also da ist wirklich die individuelle Entwicklung der Einzelnen tatsächlich wichtiger.
Ja, war auch mehr scherzhaft meine Frage, weil ich glaube auch 60 wird da in Sachen erster Platz zumindest, die müssen ja dann eh noch Relegation spielen, glaube ich, ist ja immer noch so. Aber in Sachen erster Platz sind 7 Punkte. Ich glaube, die haben 16 Gegentore. Ich glaube, eine Tordifferenz von plus 33. Ich glaube, die sind auch zu stark besetzt. Ich glaube, die lassen da nichts mehr anbrennen.
Also wenn man hört, ich glaube auch nicht, dass es der Club ernsthaft leisten kann. Also ich glaube nicht, dass man eine zweite Mannschaft in der dritten Liga leisten kann. Das ist einfach zu teuer. Egal, was man immer hört, die sagen alle, dritte Liga ist eigentlich eine undankbare Liga. Ne? Die ist sehr teuer, bringt wenig Einnahmen und gerade als Zweitverwertung, wie man es schon immer sagt.
Geht es überhaupt, dass man wenn wir jetzt nicht aufsteigen würden?
Das ginge, weil die dritte Liga vom DFB und die zweite Liga von der DFL bespielt wird, also dass da unterschiedliche Verantwortlichkeiten sind. In der dritte und vierte Liga geht nicht. Aber zweite und dritte geht, weil da eben dieser Sprung zwischen den Verantwortlichkeiten ist. Das ginge, aber wie Alex sagt, ja, es ist auch, das wäre richtig teuer, weil dann müsstest du 19 Heimspiele im Stadion zusätzlich machen. Das heißt, du müsstest quasi jedes Wochenende ins Stadion gehen mit erster und zweiter Mannschaft. Das ist eigentlich nicht zu bewerkstelligen.
Ja, du wirst da nicht die Zuschauer bekommen und du musst natürlich auch
Sicherheitskonzept,
genau,
Infrastruktur und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man es will. Und der positive Effekt fällt auch weg. Ne? Denn meistens mal, du musst dann auch Drittliga-Gehälter zahlen. Das ist ja auch nochmal, glaube ich, ein Faktor, das nochmal teurer macht. Und ich glaube, der Sprung ist dann für die Jungs, die da kicken, entweder zu groß, weil ambitionierte Vereine dann rumkicken, die wirklich mit aller Macht in die zweite Liga wieder wollen, oder auch nicht viel besser als in der Regionalliga. Also.
Ich glaube auch. Also sportlich macht es keinen Sinn, finanziell macht es auch wenig Sinn und mal ganz abgesehen davon sehe ich auch nicht, dass das irgendwie zur Debatte stehen würde, wenn man sieht, wie 60 da jetzt aktuell spielt.
Also wenn wir jetzt Kohle hätten, einen Investor hätten und wir würden jetzt aufsteigen diese Saison, dann kann man sich das gut vorstellen, wenn man sagt, natürlich ist es für Nachwuchsleute interessanter. Wenn du sagst, ich habe eine Zweitverwertung in der dritten Liga, da kriegst du sicherlich nochmal andere Talente, die du dann natürlich auch bezahlen können musst. Und wenn du in der ersten Liga dann den Sprung noch hast mit so einem Ausbildungskonzept, das kann alles gut gehen, aber aktuell glaube ich nicht.
Dann die nächste Frage an den Florian wäre natürlich, er hat es ja vorhin schon mal ein paar Mal anklingen lassen. Wer hat denn jetzt so besonders auf sich aufmerksam gemacht in den letzten Wochen? Waren ja, ich glaube, aus den letzten 10 Spielen waren es 8 Siege.
Ja, also es war beeindruckende Serie. Waren insgesamt auch, also in den letzten 3 Heimspielen 17 Tore. Also ein 6:2, ein 6:3 und ein 5:0. Offensiv läuft's. Dementsprechend gibt's da in der Offensive auch durchaus jemanden, der vielleicht ganz gut ins Konzept bei den Profis passen würde. Das ist Maxi Kraus. Der spielt meistens auf der rechten Außenbahn in dem 3-4-3, das Rainer Geier spielen lässt. Der ist unglaublich schnell. Also ich denke, vom Tempo her gibt es da im Profikader auch keinen, der mithalten kann. Also der ist auch schneller als die anderen Stürmer, die drin sind. Der hat ein Defizit, das er wettmachen muss. Der ist nur 1,69 groß. Aber auf der offensiven Außenbahn ist das durchaus was, wo ich sag, das lässt sich noch kompensieren. Zusätzlich ist er noch etwas schmächtig, da muss er sicherlich zulegen, aber das wäre jemand, den sehe ich potenziell schon obendrin, gerade wenn jetzt zum Beispiel ein Gislason gehen würde, da müsste man nicht unbedingt von außen jemanden holen, sondern da könnte man auch jemanden hochziehen. Der hat jetzt in den letzten beiden Heimspielen 6 Tore gemacht, also der ist sehr gut in Fahrt. Das hängt ein bisschen auch mit Erik Engelhardt in der Mitte zusammen, der die Bälle sehr gut verteilt. Der wäre auch eine Option, der ist aber gerade erst aus der A-Jugend rausgekommen, dem würde ich eigentlich ganz gerne eine ganze Saison Regionalliga gönnen, bevor wir ihn nach oben zieht. Und dann eben noch der angesprochene Jonas Hofmann, der ist defensiver Mittelfeldspieler oder zentraler Verteidiger in der Dreierkette. Der hat ein ähnliches Problem, nämlich der ist auch nur 1,71 groß, der ist aber dafür von der Körperstatur her ein ziemlicher Schrank. Also der scheint ordentlich schon am Muskelaufbau gearbeitet zu haben. Also da ist, das hat ganz gut funktioniert. Der war nämlich am Anfang der Saison noch nicht ganz so breit. Der trainiert jetzt, glaube ich, schon seit 2 oder seit 3 Wochen mit den Profis mit. Da kann es, denke ich, ganz schnell gehen. Also das sind so Engelhardt, Kraus, Jonas Hofmann sind so die 3 Namen, die ich jetzt spontan nennen würde, wo ich mir vorstellen kann, dass es nach oben geht.
Engelhardt, Kraus und Hofmann, merkt euch diese Namen.
Ja, und bei Hofmann ist wichtig, dass man Jonas dazu sagt, weil es gibt noch einen Axel, der ist Torwart, der ist auch nicht schlecht, aber da sehe ich jetzt den Sprung, obwohl der am Anfang sehr, sehr gut war, der hat sich aber dann verletzt und der kommt von Erlangen-Bruck, ich glaube, der kommt aus der 7. Liga, also da wäre der Sprung etwas sehr schnell.
Glaubst du, dass wir einen von den 3 schon in dieser Saison spielen sehen im Stadion bei einem Zweitligaspiel?
Gut, dass die Einschränkung kam, weil im Stadion spielen sie ja alle im Februar. Aber es wird das letzte Spiel im Stadion sein. Die anderen sind dann selbst das Spiel gegen Fürth ist wieder am Pfalzner Weiher. Das kommt, denke ich, ein bisschen drauf an, was für Abgänge es gibt. Also wenn das sind quasi auch so die 3, wo ich sage, wenn Petrak geht, könnte Hofmann hochgehen. Wenn Gislason geht, könnte Kraus hochgehen. Wenn Teuchert geht, könnte Engelhardt hochgehen. Es hängt so ein bisschen damit zusammen. Ich denke nicht, dass jetzt irgendeiner aus der U21, egal welcher es ist, so eine Rolle spielen kann wie Sabiri oder Löwen letzte Saison. Also die sind alle nicht schlecht, aber die sind alle auch nicht so weit wie die 2 letztes Jahr. Also so dieses komplette Einschlagen wie Sabiris hatte oder dieses Festspielen wie Löwens hatte. Ich denke nicht, dass das nochmal so schnell möglich ist, auch weil natürlich die Plätze oben ein bisschen anders begrenzt sind. Die Mannschaft spielt ein bisschen besser, aber auch so von der Entwicklung her, ich denke, das ist nicht unbedingt zwingend so, dass da unbedingt einer raufgehen muss.
Wobei wir noch mehr hatten, ne? Wir hatten ja quasi Lippert, Kammerbauer, Mühl,
ja, noch ja, junge wobei Leute, die recht schnell. Mühl, glaube ich, nicht wirklich als U21 Spieler letztes Jahr gelten können, weil die ja für einen Profikader eingeplant werden. Also Lippert zählt damit sicher noch dazu, Dominik Baumann auch.
Was macht der eigentlich?
Würzburg,
ne? Die sind auch nicht so gut drauf, glaube ich.
Ja, die haben sich jetzt gefangen in den letzten.
Ja, haben sie jetzt wieder. Mhm.
Also dann sehen wir einen von den dreien vielleicht diese Saison, aber höchstwahrscheinlich in der nächsten Saison im Profikader des FCN. Dann bleibt als Rausschmeißer noch der Blick auf die Tabelle. Die ist ja nicht gerade, wie soll ich sagen, unerfreulich, sondern sehr erfreulich. Der Club ist aktuell Dritter mit 29 Punkten, hat vor allem mit den letzten zwei Spielen auch zu tun, dass man da gleich doppelt gepunktet hat. Die Konkurrenz hat geschwächelt, allen voran die beiden Mannschaften oben, die sich Kiel und Düsseldorf, die sich unentschieden getrennt haben. Union Berlin gerade aktuell hat verloren gegen VfL Bochum, die waren ja hinten dran bei uns, haben jetzt Jens Keller entlassen. Anscheinend sind die Ziele hochgesteckt in Berlin, Alexander.
Ja, schon interessant, ne? Also angefangen hat die Saison ja, egal wo man gehört hat, man hat immer ein bisschen quer gelesen, fast alle mit den gleichen Aussagen, wie, oh, das ist eine ausgeglichene Liga, muss gucken, was läuft und nein, Aufstieg, haben sich nur ganz wenige in den Mund nehmen trauen, unter anderem Union Berlin auch nicht so formuliert. Und jetzt merkst du halt doch, die Saison läuft und läuft und läuft und jetzt merkst du dann doch, dass da Ambitionen da sind. Und wenn ich jetzt Union Berlin angucke, gerade mit dem Jens Keller, da hat man jetzt heute auch in den ersten Reaktionen auf das Spiel auch gesagt, dass da durchaus finanzielle, vielleicht auch Notwendigkeiten und was man da in Vorleistung gegangen ist, doch was gewagt hat, weil man diese Chance gesehen hatte, bei dieser ausgeglichenen Liga jetzt doch den Sprung zu machen. Weil er weiß, was nächstes Jahr passiert, wenn da irgendwo vielleicht bei der Bremen drunter geht oder so. Ne? Deswegen denke ich mal, merkt man auch, ich glaube, und jetzt, ich will mal den Bogen schließen, ich glaube, bei Nürnberg ist es nicht viel anders. Wir sagen zwar auch immer, erweiterter Platz und so, aber ich glaube auch, dass alle Verantwortlichen aktuell sehen, dass es eine Riesenchance ist, diese Saison. Mal gucken, wenn wir auch Rückschläge kriegen, wie der Druck sich dann bei uns widerspiegelt. Also ich bin auch mal gespannt. Also war schon interessant jetzt, dass da der erste Trainer da geflogen ist, aus der Position.
Aber gerade wenn man doch sagt, wenn man selbst sagt, die Liga ist so ausgeglichen, dann kann man mit Sicherheit ein Ziel, Aufstieg definieren, ja, aber dann kann ich das doch nicht verpflichtend machen, wenn ich gleichzeitig sage, die Liga ist so ausgeglichen, weil das bringt ja mit sich, dass Nuancenspiele entscheiden.
Ja, ich denke mal mit, also wenn wir ganz kurz bevor Florian mache, ich denke mal, das ist natürlich so eine Aussage, die Liga ist ausgeglichen, heißt natürlich in dem Sinne vor allem mal, dass vorne keine ein, zwei wegmarschieren. Ich glaube, das ist immer so der Punkt, den man gesehen hat. Und ich glaube, da haben dann schon Mannschaften mit Ambitionen, sei es Ingolstadt, Darmstadt, Braunschweig oder eben Union Berlin, schon die Gunst der Stunde gesehen, dass man mit relativ bescheidenen Mehrmitteln und vielleicht mal ein bisschen Risiko gehen, eben in dieser Ausgeglichenheit doch heraussticht. Und
Auch wieder vorne wegmarschieren, wenn du herausstechen willst.
Ja, aber du musst nicht so viel investieren, ne? Wenn du letztes Jahr mal versuchst, gegen Hannover und gegen Stuttgart mitzuhalten, dann hast du andere Gelder in die Hand nehmen müssen, als jetzt gegen Nürnberg, Düsseldorf, Kiel. Ne? Also das ist schon ein anderer Unterschied. Aber ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, ich denke, bei Union Berlin hat es schon auch noch andere Gründe. Ich habe jetzt ein bisschen quer gelesen, also es hat wohl auch ein bisschen atmosphärische Gründe gehabt, weil es da also wohl auch Konflikte zwischen Keller und ich glaube, Skripski wird da ausgesprochen gab, der ja Eigengewächs ist, der dann plötzlich nicht mehr gespielt hat. Und auch irgendwie so ein mysteriöses Verschwinden von Keller und Assistenten, der dann mal einen Tag sich abgemeldet hat und irgendwo anders war, wo dann schon spekuliert worden ist, ist der nach Köln gefahren oder so. Also da gab es wohl auch atmosphärische Geschichten, nicht nur sportlich, aber ich kann es auch sportlich nachvollziehen. Muss ich sagen, die letzten 5 Spiele, 5 Punkte, Verteidigung war eine Katastrophe, muss man ganz deutlich sagen. Also wie die Tore gefangen haben in den letzten Spielen. Da verstehe ich dann schon, wenn man sieht, wie du sagst, wenn man sieht, ja, man kann hier mit relativ wenigen Mitteln aufsteigen und man der festen Überzeugung ist, mit dem Kader muss man eigentlich aufsteigen, dann kann man auch mal an dem Punkt was tun. Ich verstehe allerdings die Entscheidung für André Hofschneider dann nicht. Wenn man sagt, man will unbedingt aufsteigen, dann sollte man vielleicht jetzt doch vielleicht noch sich um jemand anders bemühen als jemanden, der es ja schon mal dort probiert hat, wenn auch nur kurzfristig.
Hat angeblich den besten Schnitt, den besten Trainer Punkteschnitt, ne?
Hofschneider.
Sag mal.
Ja. Ja. Aber war nicht so lange, ne?
Nee, war nicht so. Ich weiß es nicht. Ich habe vorhin wirklich gedacht, mal bisher noch besser als Keller. Also.
Ja, ich glaube, dass sich Union gedacht hat, wenn ich jetzt, wann dann, wenn es da schon atmosphärische Störungen gab, du bist nicht ganz abgeschlagen. Ich meine, die sind 3 Punkte hinter uns, 6 Punkte auf dem ersten Platz. Das ist jetzt weit weg davon, irgendwie schon eine Chance verspielt zu haben. Die haben sich halt gedacht, wenn ich jetzt, wann dann, ja. Ne, dann versuchen sie
es. Aber Nürnberg wird sich diese Frage im Winter auch, also zwar jetzt nicht anhand von Köln, aber stellen müssen natürlich, ne? Jetzt hat man die Chance, ne? Wir werden ja sicherlich im Winter jetzt noch im erweiterten Aufstiegskreis sein, egal wie die Spiele jetzt noch laufen. Gehst du ins Risiko, ne? Also
habe ich ja vorhin gesagt mit den Abgängen, ob man da einen Petrak oder was weiß ich unbedingt ziehen lässt oder ob man sagt, alles auf eine Karte, wir setzen auf Aufstieg und brauchen jeden Mann, ne?
Ja, genau, oder holst sogar noch was, ne? Also sagen nach dem Motto, gucken wir mal nochmal nach, vielleicht sind die Außenpositionen doch nicht so zufrieden, wie wir die gehabt haben mit Sally und Werner.
Da fehlt es am Finanziellen dann. Denke ich. Ja, ich denke, dass du da vielleicht perspektivisch was holen kannst, wo du sagst, ja, der könnte vielleicht was werden, den können wir vielleicht entwickeln, aber einen, der sofort einschlägt und der sofort ein Stammspieler ist, glaube ich jetzt nicht. Ja, sehe auch keinen, aktuell nicht den großen Bedarf. Aber gut, wir sind ja bei der Konkurrenz, beim Blick über den Tellerrand. Ja. Ingolstadt spielt aktuell, ist Montagabend, spielt aktuell gegen Braunschweig, steht noch 0-0. Ingolstadt in den letzten Wochen hat sich gut entwickelt, sind gut von da unten rausgekommen und ja, sind jetzt beim Stand von 0-0, wären sie 4 Punkte hinten dran, wenn sie gewinnen, wären sie 3 Punkte hinten dran.
2, glaube ich, nur.
2 Punkte, Mathematik. Mhm. Die sehe ich so als am gefährlichsten an von allen Mannschaften, die da noch so hinter uns rumlungern, Florian.
Ja, würde ich absolut zustimmen. Die sind so vom Kader her eigentlich ganz gut zusammengestellt. Die haben, also zumindest haben gute Einzelspieler. Ich weiß nicht, ob es als Mannschaft immer so funktionieren, ist was anderes, aber auf jeden Fall gut besetzt. Die haben sich jetzt auch gefangen, die hatten am Anfang ihre Krise, haben dann ihren Trainer gewechselt, haben dann mit Stefan Leitl jetzt jemanden da, wo ich sage, naja, das ist so, bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt jemand ist, der wirklich Aufstiegstrainerpotenzial hat, aber manchmal steigen ja die seltsamsten Trainerkombinationen aus. Man denke bei uns zum Beispiel an Michael Oenning, wobei das wahrscheinlich eher das Verdienst von Peter Hermann war. Aber also das kann durchaus passieren. Ich denke, die muss man auf dem Zettel haben. Ich denke, Union darf man auch nicht abschreiben. Aber von denen hinter uns, ich denke schon, dass Ingolstadt da schon noch mit Wucht kommen kann.
Aber das, du hast das ja im Vorgespräch auch erwähnt, Stefan, man darf nicht unterschätzen, wir sind zwar jetzt am 16. Spieltag, aber die Distanz ist nicht weit. Ne? Ich meine, St. Pauli auf dem 13. hat 20 Punkte. Ne? Das sind auf Union, die am 4. sind, gerade 6 Punkte Unterschied. Ne? Das ist echt nicht viel. Ne?
Das sage ich schon die ganze Saison.
Ja, also 2-3 Spiele hintereinander gewonnen, ne, dann plötzlich ist St. Pauli wieder oben auf und du kannst mit 2-3 Spielen, die du nicht gewinnst, plötzlich wieder mitten im Mittelfeld plötzlich rumdübeln.
Es sind Nuancen, die Spiele entscheiden. Es steht keiner unverdient, glaube ich, auf dem Tabellenplatz, wo er jetzt steht. Aber du kannst auch als erster FC Nürnberg Sechster sein mit 25 Punkten und brauchst dich nicht beschweren, großartig.
Ja, ich denke mal so die ersten, deswegen das ist die Ausgeglichenheit. Ich glaube, die ersten 10, 12, 13 Plätze haben, glaube ich, in der ersten Elf absolut konkurrenzfähige Mannschaften aufzustellen. Ne? Ich glaube, was Nürnberg tatsächlich momentan ausmacht, das hat auch der Kölner letztes Mal gesagt gehabt, ist, was wir von der Bank bringen können. Und das ist halt schon momentan, deswegen auch mit den Abgängen immer so eine Geschichte, das ist halt, wenn du einen Pletschko, mag man ihn oder nicht, da einwechseln kannst, um ein Spiel nochmal über die Runden zu bringen, hat er letztes Mal auch schon ein, zwei Mal gezeigt, was er da tatsächlich für eine Ruhe
bringt. Bringst halt in dem Moment halt auch jahrelange Erfahrung und auch jahrelange Erstliga-Erfahrung wechselst du halt da mal ein, ne?
Genau, und dann hast du dann einen Teuchert, wie gesagt, den du von der Bank bringen kannst, oder einen Werner, den du von der Bank bringen kannst. Das ist schon einfach auch Qualität, die du da hast, ne? Das muss man schon sagen. Und das unterscheidet, glaube ich, schon ein bisschen bisher die Saison, dass wir da immer wechseln, variieren konnten, noch den Kerk nochmal gut kompensieren konnten. Das ist schon Faustpfand. Und wenn wir da zu sehr ausdünnen im Winter, auch in der zweiten Reihe, könnte uns dieses Faustpfand verloren gehen. Deswegen glaube ich, ist wichtig, dass wir da eine gute zweite Reihe haben.
So ist es. Die anderen zwei Mannschaften vor uns, Fortuna Düsseldorf, Holstein Kiel, Düsseldorf haben wir nächste Woche vor der Brust, Auswärtsspiel in Düsseldorf. Fangen wir mal mit Holstein Kiel an. Die haben wir schon hinter uns, haben wir auch vorhin besprochen, das Spiel 2-2 ging es ja aus. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ob die sich jetzt weiter da vorne festbeißen oder ob die nochmal einen Einbruch erleben. Florian, was denkst du darüber? Wo denkst du, dass die einlaufen werden am Ende?
Ich denke nicht, dass die einbrechen werden, so wie man es erwartet. Ich glaube, die können sich relativ gut oben drin halten. Ob es jetzt für 1-3 reicht, weiß ich nicht, weil ein bisschen ins Nachdenken werden die in der Rückrunde plötzlich auch kommen, wenn sie merken, wir können ja tatsächlich um einen Aufstieg in die erste Liga mitspielen. Deshalb denke ich, da wird es nicht ganz reichen. So ein bisschen die Wildcard in der ganzen Geschichte ist der Trainer. Wenn der wirklich nach Köln gehen sollte, wo es so leise Gerüchte gibt, dass Köln interessiert sei, weil der ja wohl auch in Köln gespielt hat, dann könnte es auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Dann könnten sie tatsächlich einbrechen. Aber wenn das Team so zusammenbleibt in der Form, wie es jetzt ist, dann denke ich nicht, dass die einbrechen. Ob sie dann wirklich ganz oben bleiben, glaube ich, weiß ich nicht. Ich würde jetzt eher nein sagen. Ich würde tatsächlich Ingolstadt, Union und uns auf die ersten drei setzen. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber ich möchte mich da auch nicht auf eine Reihenfolge festlegen. Aber an sich würde ich schon sagen, dass Kiel da lange oben mitspielen wird.
Da bin ich ja natürlich ein bisschen anderer Meinung. Aber ne, ich sag halt, ich glaube einfach nicht, dass es geht doch gar nicht um die eigene Leistung. Ich glaube einfach, wie du sagst, wenn da plötzlich wenn die sich da festbeißen und es auf die neue Jahre reingeht und dann fangen Mannschaften auch an, die hinten einfach auf Biegen und Brechen noch Punkte brauchen, dann zu mauern gegen Holstein Kiel und sagen so nach dem Motto, du bist doch da oben und dann musst du immer Dreier einholen. Dann reicht's eben nicht, wenn du mal mit dem 1-0-0 rausgehst, wenn du oben bleiben willst. Und wenn die anderen aber nicht wollen, die sagen, ich bin mit dem 0-0 zufrieden, dann musst du das spielerisch lösen. Und ich glaube, da fehlt bei Holstein Kiel, die sind ja momentan aktuell noch, jeder will die schlagen, weil ja jeder sagt, das kann doch gar nicht sein, den Neuling, den hauen wir weg. Haben wir auch versucht. Und dann ist es ein anderes Spiel, als wenn die sagen, ist doch scheißegal, es steht 0-0 auf meinem eigenen Stadion, ich mache gar nichts, ihr müsst doch kommen. Und dann müssen die Spiel machen. Und das glaube ich nicht. Also da hört es dann auf, da kommen wir in die Bayern schwer, da wird die Universität groß, da steht bis zur 80. unentschieden, dann wirfst du was nach vorne, weil du oben bleiben willst. Nein, glaube ich, da haben sie weder die Erfahrung noch die Klasse, um diese Situationen zu überstehen. Aber gut, bei Düsseldorf bin ich genau der Meinung. Also ich glaube, mit Hermann ist richtig jemand gegangen, der so ein Schlüsselfaktor ist, wie bei uns schon ein Schlüsselfaktor war. Damals in unseren, wo er bei uns war. Und als er ging, ging es ja auch, glaube ich, runter. Das war auch so, ne? Ging da nicht und dann sind wir abgestiegen?
Nee, da sind wir nicht abgestiegen, aber dann, das war ja direkt nach dem Aufstieg und dann war ja Oenning alleine und war völlig überfordert und dann kam, das war, glaube ich, dann Hecking, der kam, ne?
Nach Oenning. Ja. Im Winter kam dann Hecking. Ja, Hermann, seit Hermann weg ist, haben sie nicht mehr gewonnen.
Doch. Die haben schon noch zwei gewonnen. So ist es nicht. Also seit Hermann weg ist, haben sie zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Die haben 8 Punkte seit Hermann weg ist und hatten aber vorher halt einen Punkteschnitt von 2,2 oder so und haben jetzt halt einen von 1,2 oder so. Also haben sich deutlich verschlechtert. Da bin ich auch gespannt. Ich denke, also es gibt da so, Friedhelm Funkel steht ja unter dem Ruf, dass seine Vorbereitungen nicht so wahnsinnig toll sind. Also da kann ich mir sogar eher als bei Kiel vorstellen, dass die wegbrechen.
Also was ich unseren Vorteil finde, ist, dass Kölner hat halt letztendlich sein Spielsystem auf Gewinnen ausgerichtet. Also lieber verlieren als unentschieden. Also am besten natürlich gewinnen. Und das, glaube ich, kann im Aufstiegsrennen ein Faustpfand sein, ne? Weil du wirst mit Unentschieden und Remis...
Aber wirst jetzt mal Alex, lang. Jetzt mal halblang, genau diese Einstellung hat uns schon Punkte gekostet.
Ja, aber ich sag's immer noch so. Und also
die Einstellung hat jetzt noch uns noch keinen Punkt gewonnen.
Naja, doch, wie man jetzt gesagt hat, Braunschweig beispielsweise, ne, da macht es 2-2.
Ja, das war aber nicht, weil wir Ballehu nach vorne gespielt haben, sondern weil wir gesagt haben, wir machen jetzt mal dicht und wenn vorne einer reinfällt, dann ist es okay.
Ja, aber richtig dicht machen wir nie. Wir suchen ja immer noch die spielerische Lösung und hauen den Ball nicht wie letztes Jahr blindlings nach vorne.
Dieses Spiel gegen Bielefeld zum Beispiel, wo du quasi fast eine 60 Minuten anrennst, um den Ausgleich zu machen, machst dann den Ausgleich und dann machst nochmal ein Fass auf und sagst, jetzt will ich aber alles haben und hast dann nichts.
Aber ich sag mal so, ich glaube einfach, dass du mit Remis nicht aufsteigst. Du steigst nur mit Siegen auf. Weil das, und deswegen musst du auf Sieg spielen können. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wenn du
wir haben erst zwei Unentschieden, also.
Eben. Deswegen ist es ja auch richtig. Deswegen stehen wir ja auch, glaube ich, da oben. Weil wir auf Sieg spielen. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Ich glaube, dass das für uns ein Vorteil sein kann. Dass wir von der ganzen DNA des Clubs auf Spiel machen, Spiel gestalten, Tore machen und gewinnen wollen aus sind. Und damit kannst du theoretisch aufsteigen. Wie gesagt, weil du halt 3 Spiele brauchst, um 3 Punkte aus Uremi zu holen und halt nur 1, wenn du es gewinnst.
Hannover ist mit 10 Unentschieden aufgestiegen.
Ja, ist das jetzt schlecht im Verhältnis? Ich glaube.
Also ich teile halt die Meinung nicht, dass ich sage, lieber verlieren als einen Punkt holen. Also so klingt es ja ungefähr. Also
nee, auf Sieg spielen halt nicht ab der 60. dann versuchen zuzumachen, weil das konnten wir so im Übrigen eh noch nie. Also auf Unentschieden spielen. Ich glaube, ich kann doch keine Klugmannschaft, seitdem ich denken kann, die mir wirklich ein 1-1 nach Hause gespielt hätte.
Ja, ich denke, um Alex' Punkt ein bisschen zu illustrieren, kann man ja auf die Tabelle gucken. Es gibt da eine Mannschaft, die hat 8-mal verloren, hat aber auch 7-mal gewonnen, nur 1 Unentschieden. Das ist Regensburg, die haben 22 Punkte, die stehen auf Platz 7. Und dann gibt's eine Mannschaft, die hat erst 3-mal verloren, hat aber auch nur 3-mal gewonnen und 9-mal Unentschieden gespielt, arbeitet jetzt gerade am 10. Unentschieden, nämlich Braunschweig. Die stehen in der Live-Tabelle momentan auf Platz 14. Also das ist, glaube ich, das, was Alex sagen will. Es ist einfacher zu punkten, wenn man halt gewinnt. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht, was weiß ich, wenn der 70. Minute sieht, es geht nichts mehr, dann nicht doch mal den einen Punkt mitnehmen sollte. Also ich glaube, da muss man einen Mittelweg finden. Man kann nicht pauschal
sagen. Da bin ich beim Florian.
Ja, okay.
Ja, aber worauf ich eigentlich raus wollte, ist tatsächlich so, ist, dass wir keine Mannschaft haben, die quasi mal irgendwie nur reagiert, sondern wir sind eine aktive Mannschaft und aktive Mannschaften können Spiele gestalten, können gewinnen. Und das meine ich eigentlich nur mit gestalten wollen und gewinnen wollen. Das musst du in der zweiten Saisonhälfte machen, sonst hast du keine Chance, um Aufstieg mitzuspielen.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Das glaube ich auch. Ja, schönes Schlusswort. Alexander, wir machen den Deckel drauf. Das war die 44. Ausgabe des Clubcasts. Ich weiß nicht, ob wir uns vor Weihnachten nochmal hören.
Wenn wir Wolfsburg raushauen, dann machen wir noch einen.
Wenn wir Wolfsburg raushauen,
dann. Wenn wir Herbstmeister werden und Wolfsburg raushauen, dann machen wir nochmal einen.
Okay.
In diesem Sinne. Bis bald.
Ciao.